Auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr hier seid und auch im Livestream dabei seid. Und auch ihr, die ihr das später nachhört, schön, dass ihr das noch nachhören wollt, euch anhören wollt. Das mit dieser Predigtreihe, wo ich mich gerade drin befinde, ist für mich selbst ein sehr großer Segen. Ich habe das oft Männer Gottes sagen hören und früher habe ich das nicht verstanden. Mittlerweile weiß ich, wenn man Zeit hat, Dinge intensiv auszuarbeiten, dann hat man den doppelten Segen als Verkündiger, weil du dich so intensiv mit diesen Dingen beschäftigst und dann hörst du es dich selber nochmal sagen, wo du dich die ganze Zeit beschäftigt hast. Also danke, danke, dass ich diese Predigtreihe bei euch machen darf. Es ist für mich sehr herausfordernd, aber es ist ein großer Segen für mich selber. Und ich greife nicht auf alte 1000 Konzepte zurück, die ich habe, sondern entwickle neu. Und der Heilige Geist, ich wäre schon längst bei irgendeiner Teile der Waffenrüstung. Und der Heilige Geist hat mich immer wieder auf andere Aspekte hingewiesen. Er hat mich dahin geführt, wo ich nie dachte, dass ich dahin komme. Und ich bin ganz überrascht auch für das, was er mir klargemacht hat für diese Woche. Auch da wäre ich nie hingekommen von mir aus. Aber ich empfinde es so eine Gnade, geführt zu werden. Und ich erbitte die Gnade, dass diese Gemeinde sich auch führen lässt vom Heiligen Geist. Amen. Und ich bin auf ein Thema gestoßen, wo ich so erschrocken war, aber auch positiv, dass ich dachte, es ist völlig egal, ob die Gemeinde die ganze Waffenrüstung zur Verfügung hat. Es ist ganz egal, ob die Gemeinde in ihrem Kopf weiß, dass Jesus den Sieg hat. Wenn dieses eine fehlt und das nur alles im Kopf ist, passiert nichts an Veränderungen in uns selbst und in der Gemeinde. Amen. Wenn dieses eine fehlt. Seid ihr gespannt? Und ich habe den Eindruck, wenn das passiert, dann müssen einige von euch diese ganze Predigtreihe mit dem, was jetzt dann, wenn ihr das empfangt, nochmal neu nachhören. Weil der Geist Gottes hat mich auf etwas aufmerksam gemacht aus dem Hochleistungssport. Manche von euch haben vielleicht auch die Fußball-Europameisterschaft verfolgt. Jetzt kommt ja Olympia. Und der Geist Gottes hat mich auf ein Thema gestoßen. Da habe ich gedacht, das haut mich um. Ich dachte, ganz egal, bei diesen ganzen Spitzensportlern, bei diesen Vereinen, die gerade auch die EM gespielt haben, oder auch jetzt bei Olympia, diese Leute, diese Sportler haben vielleicht die beste Ausrüstung. Die sind ausgestattet von Spitzenteams, von Adidas, Nike, Reebok, Puma. Ihr kennt all die Namen. Die haben Equipment, versteht ihr? Das ist Top-Equipment, wie die Waffenrüstung für uns. Tipptopp! Da kannst du nur gewinnen, wenn du so ausgerüstet bist. Und Mannschaften sind so ausgerüstet. Sportler sind mit Top-Equipment ausgerüstet. Und sie gewinnen trotzdem nicht. Woran liegt das? Menschen spielen in den Spitzenvereinen, in Fußballer oder so, oder sind in einem super guten Leichtathletikclub oder irgendetwas. Es ist so ein guter Verein, der seine Sportler in allem supportet und unterstützt. Und trotzdem siegt der Sportler die Mannschaft nicht, weil dieses eine fehlt. Und in der Gemeinde übertragen ist, wir sind in einer Gemeinde, die uns ernst nimmt, die uns wahrnimmt, die uns in unseren persönlichen Kämpfen unterstützt. Die Gemeinde supportet uns. Und trotzdem kommt der Sieg Jesu nicht in unser Leben. Warum? Wir gewinnen nicht. Wir bleiben in Loser. Beispiel aus dem Hochleistungssport, Olympia, Fußball. Oder die Einzelsportler werden von einem richtig guten Trainer, von Top-Physios. Das heißt, sie haben eine unglaublich gute Ausbildung, Anleitung und Betreuung. Und trotzdem verlieren sie. Wie kann man das erklären? Das kann man eigentlich gar nicht erklären. Die Gemeinde übertragen. Gott sendet in die Gemeinde seine Dienstämter, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. In der Gemeinde selber sind diakonisch begabte Leute, Älteste, Kreisleiter, Gebetskreis, Hauskreisleiter. Wir werden supported von allen Seiten und trotzdem gewinnen wir nicht, sondern losen. Weil dieses eine fehlt. Was ist das bei diesen Sportlern und bei diesen Mannschaften? Was könnte das bei uns sein? Ich bin darauf gestoßen. Ich habe gedacht, danke Herr. Danke Herr, denn selbst die Botschaft vom Sieg am Kreuz letztes Mal wird nicht wirksam, wenn dieses eine fehlt. Und darüber spreche ich heute in Teil 8. Geistlicher Kampf, biblisch ausgewogen. Die richtige Mentalität. Die richtige Mentalität. Aus dem Lateinischen. Den Geist betreffend. Es geht um unsere Anschauungsweise, um unsere Denkweise, um unsere Auffassungsweise, insgesamt gesehen um unsere innere Einstellung, um unsere Geisteshaltung, um unsere Gesinnung. Die Bibel würde, wie Renate es formulieren würde, um unsere Herzenshaltung. Wenn die nicht stimmt, dann kann gepredigt werden, der Sieg Christi, das Blut Jesu, die ganze Waffenrüstung. Und jetzt weiß ich, warum ich darüber noch nicht sprechen sollte. Wir haben das ganze Equipment, wenn die richtige Mentalität nicht in einem Christen ist, nicht in der Gemeinde ist, dann lust du ab und die Gemeinde lust ab und bleibt immer in der Loser-Mentalität. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Mentalität verändern. In der Offenbarung finden wir, wo diese ganzen Gerichte kommen, da steht dann immer wieder, und die Leute taten keine, sie vollzogen keinen Mentalitätswandel. Seid ihr da? Sie blieben in dieser alten Gesinnung, Herzenshaltung, sie vollzogen den Mentalitätswandel nicht. Aber heute ist der Zeitpunkt, wo du und die Gemeinde einen Mentalitätswandel vollziehen kann. Amen. Ihr seid völlig begeistert. Ich bin total begeistert, weil ich merke, was es mit mir macht. Und ich habe Beispiele aus meiner frühen Kindheit, die sind mir sofort eingefallen, als der Heilige Geist mich auf dieses Thema aufmerksam gemacht hat. In der 4. Klasse, ich hatte diesen schweren Unfall mit diesem rechten Bein, wo ich so schlimm verunglückt war, dass mir das fast amputiert werden musste. Und ich war circa 5 Monate damit im Krankenhaus, hatte mehrere Operationen, es war kurz vor der Amputation. Aber die Gemeinde hat gebetet, Halleluja, ich durfte dieses Bein behalten. Aber dadurch, dass ich so viel Stoff, fast ein halbes Jahr Klassenstoff verpasst habe, wurde ich natürlich zurückversetzt. Ich musste die 4. Klasse wiederholen. Und das ist nicht einfach, kannst du dir vorstellen, ein Schulwechsel ist schon nicht einfach für Kinder. Aber wenn du in derselben Schule deine vertraute Klasse verlierst und bei der Grundschule wärst du mit der 4. von der Schule abgegangen, jetzt wurdest du in eine neue Klasse versetzt. Das ist keine einfache Situation, stimmt's? Und Kinder können brutal sein, stimmt das? Und ich war dadurch, weil die Gefahr bestand, dass diese Narben sich entzündet, dass mein Bein wieder bricht, war sehr hoch in den ersten Monaten. Ich war vom Sportunterricht die ersten Jahre, vom Schulsport völlig befreit. Und Kinder, wieso gehst du, bist du ein Loser? Was bist du denn für ein, wieso nimmst du nicht am Sportunterricht teil? Da wirst du gedisst. Aber richtig. Und dann war Folgendes, das sind 2 Erlebnisse, die mir in dieser Klasse passierten, wo ich mich neu reinfinden musste. Dann hatten wir Verkehrserziehung beim Rektor dieser Grundschule. Und das war sehr interessant in dieser Verkehrserziehung. Da nannte er ein Beispiel und mein Vater hatte spät, das war so um diese Zeit, wo ich um 9 Jahre rum war, 72, hat spät den Führerschein gemacht und seinen ersten Wagen gekauft. Das war damals so, da hatte nicht jeder ein Auto 72, stimmt's? Manche erinnern sich an diese Zeiten. Und mein Vater hatte Führerscheinprüfung gemacht und ich habe mir diese Bögen auch angeguckt. Und dann stellte dieser Rektor diese Frage, da ist ein Bus in die Bushaltestelle gefahren und jetzt gibt er Zeichen, dass er wieder in die Straße einbiegen will. Wer hat Vorfahrt? Der Bus oder müssen die Autos warten und darf der Bus fahren oder muss der Bus warten, bis die Hauptstraße frei ist? Und dann fragte er. Und so fragte, wer ist dafür, dass der Bus warten muss? Und die ganze Klasse meldete sich. Die ganze Klasse. Aber ich wusste, ich habe es gerade in den Unterlagen bei meinem Vater gelesen. Ich wusste, die Wahrheit ist, der Bus hat Vorfahrt. Die Autos müssen warten. Und dann fragte der Rektor, wer ist dafür, dass der Bus Vorfahrt hat? Und ich als Einziger meldete mich. Und dann guckte er ganz erstaunt und sagte, okay, ich will das mal anders fragen. Da hat er mich auf die Probe gestellt. Und ich merke heute, wie Gott mich als Kind in meiner Mentalität herausgefordert hat, als Kind schon für die Wahrheit einzustehen. Sagt er, wer jetzt dafür ist, dass der Bus Vorfahrt hat, der stehe auf. Und wer meint, die Autos haben Vorfahrt, die bleiben alle sitzen. Die ganze Klasse blieb sitzen. Der Einzige, der aufstand, war ich. Und das ist in diesem Alter, weil dieser Gruppendruck, diese Gruppendynamik da ist, eine unglaubliche Herausforderung. Der Rektor wollte mich testen. Und heute erkenne ich, Gott hat mich in meiner Mentalität als Kind schon herausgefordert, für die Wahrheit einzustehen, für deine Überzeugung. Wenn du weißt, es ist etwas wahr, dann ist egal, ob die ganze Masse gegen den Strom schwimmt, du musst dafür einstehen. Amen. Und der Rektor kam hinterher zu mir und hat mir vor der ganzen Klasse gratuliert. Und das ist für mich ein Bild. Wir werden einmal vor dem Herrn stehen, vor dem Schöpfer. Es ist uns heute so wichtig, was Menschen von uns denken, stimmt's? Es ist gar nicht wichtig, was Menschen von uns denken. Es kommt der Tag, wo der Herr auf dich zukommt und dir gratuliert. Amen. Was für ein Bild. Das andere Bild aus der vierten Klasse war, dass dann vor allem die Jungs mich lächerlich gemacht haben. Ha, dieser Krüppel da, der geht nicht zum Sportunterricht. Was sind das für einer? Und dann gab es in der Klasse einen, ich mache seinen Namen ein bisschen anders, aber der hieß fast so ähnlich. Sein Name ist Siegbert Sado. Ein blonder Junge mit so langen blonden Haaren. Das war der Star in der Klasse. Wenn der was sagte, es gibt ja so Menschen, stimmt's? Der macht etwas und alle springen. Und dann fing der mich an zu dissen und deshalb die ganze Klasse auch. Ha, du Loser, du kannst ja noch nicht mal Sport machen. Was bist du denn für ein Junge? Puh, und habe ich versucht zu erklären, ja Leute, ich war fast ein halbes Jahr im Krankenhaus, hatte Operation, mein Bein wäre fast amputiert. Ach, du bist ein Loser, du bist ein Krüppel. Und auf dem Schulhof hat er mich herausgefordert. Und ich habe gemerkt, es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss mich diesem Kampf stellen, oder es wird mir das ganze Schuljahr gehen, dass ich gedisst werde und fertig gemacht werde. Ich muss mich diesem Siegbert Sado, diesem Goliath stellen. Und dann hat er mich angemacht und die ganze Klasse hat sich versammelt auf dem Schulhof. Und dann fing der mit mir eine Prügelei an. Und ich hatte ganz klar innerlich, lauf nicht weg, stell dich dem, stell dich dem. Und dann ging es richtig zur Sache, wie es unter Jungs zur Sache ging. Wir haben uns richtig geschlagen und geprügelt und gerungen. Und der Hammer war, der Kampf ging eins und die ganzen standen da rum. Es war gerade die Aufsicht, war gerade irgendwo anders. Und der Kampf ging einige Minuten und keiner konnte gewinnen. Siegbert Sado nicht und ich auch nicht. Und irgendwann waren wir so fertig, sind aufgestanden. Oh, wir sind wohl gleich stark. Und da hatte er Respekt vor mir. Und alle anderen merkten, der ist genauso stark wie der Stärkste hier von der Schule und aus unserer Klasse. Und alle hatten dann auch Respekt vor mir. Könnt ihr euch vorstellen, was das ausgelöst hat? Aber heute im Nachhinein erkenne ich, das waren zwei Prüfungen für meine Mentalität, für die Wahrheit einzustehen, nicht wegzulaufen, gerade zu stehen, sich nicht wegzuducken. Und Gott hat dir in deinem Leben schon in Kindheit, in jungen Jahren und auch jetzt gibt dir immer wieder Gelegenheiten, deine Mentalität zu verändern. Amen. Immer wieder kommst du in solche Situationen, wo Gott deine Mentalität prüft. Und du sagst, ich will diese Mentalität haben, von der die Bibel hier spricht. Wenn die richtige Mentalität fehlt, kannst du die perfekte Ausrüstung haben als Hochleistungssportler, den besten Vereintrainer und du versagst trotzdem. Aber wenn du die richtige Mentalität annimmst und weiterentwickelst, dann können äußere Umstände noch so bescheiden sein. Es macht dir nichts.
Deine Ausrüstung mag mangelhaft sein. Der Verein völlig unbekannt, für den du spielst. Deine Trainer und Leiter auch in der Gemeinde eher gewöhnliche und durchschnittliche. Ich formuliere es mal vorsichtig. Aber du überwindest all diese äußeren Umstände und lässt dich davon überhaupt nicht negativ beeindrucken und einschüchtern. Nein, diese äußeren Umstände sind dir eher noch ein innerer Ansporn. Du sagst jetzt erst recht. In Bezug auf unser Thema geistlicher Kampf hast du endlich begriffen, hey, nicht irgendjemand, ich gehöre zum Sieger von Golgatha. Ich gehöre dazu. Ich bin in der Siegesschar. Und ich kann den geistlichen Krieg gar nicht verlieren, weil ich mit dem Sieger kämpfe und der Sieger lebt in mir mit seiner alles überwindenden Kraft. Und selbst wenn ich mal ein Spiel, einen Wettkampf, eine Herausforderung, eine Anfechtung verliere, dann werde ich wieder aufstehen. Amen. Dann stehe ich wieder auf. Mit noch mehr Entschlossenheit, mit noch mehr Erfahrung und Siegeswillen, das nächste Mal zu gewinnen. Ein verlorener Kampf bedeutet noch lange nicht, gar nicht, dass der gesamte geistliche Krieg verloren ist. Stimmt's? Weil der Krieg ist schon lange entschieden. Durch Jesus am Kreuz. Der Krieg ist lange entschieden. Ich habe einige Bibelstellen mitgebracht, die ich lange kenne, aber sie sind mir nochmal durch und durch gegangen und ich hoffe, es geschieht bei euch genauso. Die erste aus dem Brief des Paulus an die Kolosser, Kapitel 2. Kolosser, Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Ich habe sie euch jetzt mitgebracht in der Elberfelder. Also der Herr hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der gegen uns war und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph, also in Christus, hat er den Triumph über diese Mächte gehalten. Und die ergänzende Stelle aus 2. Korinther, und die müssen wir zusammen sehen, 2. Korinther 2, Vers 14, auch nach Elberfelder, 2. Korinther 2, Vers 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Nur dieser Teil. Was hier gesagt wird, ist, alles, was mal gegen uns stand, gegen unser Leben, was uns abgehalten hat, mit Gott zusammen sein zu können und gegen den Feind gewinnen zu können, diese Verschuldung, dieser Schuldschein hat Gott vernichtet, ans Kreuz geheftet, gelöscht. Ich mache nochmal die andere Bibelstelle an. Dieser Schuldschein ist gelöscht. Alles, wo der Feind dich verklagen will, es ist alles erledigt durch das Blut Jesu. Haben wir das? Er hat es fortgeschafft. Er hat es mit ans Kreuz genommen. Und jetzt kommt das andere. Er hat alle satanische Gewalt und Mächte, Fürsten, alles, was es da geben mag, er hat sie völlig entwaffnet, er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph in Christus über sie gehalten. Und dann heißt es, Gott sei aber Dank, 2. Korinther 2, 14, der uns alle Zeit im Triumph Christi umherführt. Hier wird der Sieg Jesu groß gemacht und hier wird klar gemacht, als die Hölle dachte, sie hat gewonnen, war das der größte Trick des Himmels, den sie je über die Hölle gehalten hat. Als die Hölle schon die Party feierte, wir haben den Messias erledigt, wir haben den Erlöser beseitigt. Auf einmal war klar, den Tod hat nur verdient, wer gesündigt hat. Den Tod kann nur behalten, die Macht des Todes kann nur Menschen festhalten, die gesündigt haben. Satan hatte kein Recht zu Lebzeiten nicht und dem Tod nicht an Jesus. Auf einmal bemerken diese Mächte und Gewalten, wir sind ja völlig ausgetrickst worden. Und die Bibel deutet diese geheimnisvollen Stellen ja an. Jesus ist in das Reich der Unterwelt hinabgestiegen. Er hat die Schlüssel gefordert. Er hat die ganze Autorität, hat alles übernommen. Und das Bild ist den Menschen vertraut von damals. Das ist das, was wir aus diesen alten Bibelfilmen kennen. Wenn diese Feldherren wiederkommen nach Rom, ob es Cäsar selbst war oder Titus, irgendeiner dieser Feldherren, der dann über diesen Festplatz, über die Feststraße Roms ging, in einem Triumphzug, die Gefangenen, die Offiziere und die hohen Fürsten oder Könige wurden hinter dem Triumphwagen hergeführt, in Ketten, entwaffnet. Genau dieses Bild, dieses Triumphzugs, das ist nicht nur ein Bild, das ist die geistliche Realität. Satan ist entmachtet. Satan ist entwaffnet. Er hat keine Waffen. Er hat das doch den Jüngern gesagt. Nichts kann euch irgendwie schaden. Diese Kräfte sind ihrer Macht, ihrer Gewalt, ihrer Autorität entmachtet. Und jetzt kommt dieser andere Vers aus dem 2. Korinther sogar noch dazu. 2. Korinther 2, Vers 14. Und das ist dieses Bild, dass der Triumphator, dieser siegreiche Feldherr, in dem Sinne unser Herr Jesus Christus auf diesem Triumphwagen ist. Und die ganzen himmlischen Heerscharen da, was wird das in der geistlichen Welt gewesen sein? Könnt ihr euch das vorstellen? Nach dem Triumph am Kreuz und nach Ostern, nach der Auferstehung, wie der Himmel gejubelt hat und die Hölle vor Schaudern erzittert ist, als sie merken, sie wurden reingelegt. Die Reinleger, die Betrüger, die Trickser wurden ausgetrickst. Und der Hammer ist, dass hier steht, dass uns Gott in Christus alle Zeit in diesem Triumphzug mitnimmt. Egal, wo wir hinkommen, überall ist der Sieg Jesu da. Das heißt, egal in welche Situation wir kommen, egal in welche Herausforderung wir kommen immer, immer vom Sieg Jesu. Ein Christ kommt immer vom Kreuz und von Ostern. Halleluja. Da muss in der Richtung nichts mehr passieren. Das ist etwas, was wir zutiefst verinnerlichen müssen. Das heißt, unsere Sichtweise des geistlichen Kampfes muss mit dieser Grundlage beginnen, dass Jesus den vollständigen Sieg über seine Feinde bereits errungen hat. Wenn wir nicht von dieser Grundlage ausgehen, dann ziehen wir nur völlig verkehrte Schlussfolgerungen. Wir können den vollständigen Sieg Jesu am Kreuz und seiner Auferstehung nichts mehr durch eigene Werke hinzufügen. Stimmt's? Nichts hinzuzufügen. Und das ist unsere Herausforderung, ganz konkret im Alltag, dass wir uns entscheiden müssen, jeden Tag müssen wir uns entscheiden, ob wir was machen. Ob wir auf der einen Seite diesem sanften Flüstern, jetzt achtet darauf, wie ich es verkündige, ob wir diesem sanften Flüstern des Heiligen Geistes folgen, der sich immer auf die Schrift bezieht. In Jesus hast du Sieg. Fürchte dich nicht. Es ist ein Flüstern des Geistes. Oder ob du der lauten, brüllenden Stimme, der tut, als ob er der Löwe wäre, der dich einschüchtert, dieser Lärm im Alltag, wo du Panik kriegst, wo du Angst kriegst, wo du Sorge kriegst, von der Lautstärke her weißt du genau, welche Seite lauter ist. Stimmt's? Der Teufel versucht, alles zu übertönen und zu überdröhnen. Aber wir dürfen Lautstärke nicht mit Autorität verwechseln. Der Herr flüstert oft. Ich weiß, dass man den Herrn leicht überhören kann, weil er so ganz zart anklopft, weil er so ganz sanft redet. Und nur wenn wir absolut nicht hören, dann lässt er uns schon mal vor eine Wand laufen. Kennt ihr das auch? Boom. Dann bist du wieder wach. Oh, ich bin in eine Sackgasse. Was muss ich tun? Kehrtwendung, Mentalitätswandel, um aus der Sackgasse rauszukommen. Es ist eine tägliche Entscheidung, ja, ob du am Sieg Jesu festhältst, dieser leisen Stimme folgst oder diesem Gedröhne, ob du dich dann fürchterlich aufregst, ob du dich sorgst, ob du in Angst und Panik gerätst, ob du die Kontrolle verlierst und immer weiter in diese Loser-Mentalität abgleitest. Oh, das ist alles so nervig. Es ist so gar nichts hinzukriegen. Ich schaffe es nicht. Niemand kann das. Kennt ihr das? Dann ist es aber weit gekommen, wenn du da schon bist. Niemand kann das schaffen. Hey, Überleg doch mal, was sich alles verändert, wenn du zulässt, dass Gott dir dabei hilft, dass du deine Mentalität veränderst. Und du wirklich in deinem Alltag, in deinen Herausforderungen aus der Siegesposition in Christus im Glauben agierst. Der Heilige Geist hat Paulus zu einer neuen Wortschöpfung inspiriert und fast kein Bibelübersetzer hat sich getraut, das so wörtlich wiederzugeben. Ich rede aus der Stelle von dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 37, in der Elberfelder Übersetzung wieder. Und da werden, wenn ihr das mal nachlest zu Hause, da wird ja aufgezählt, ach, durch was Christen und Paulus ja selber auch, durch was für Nöte und Trübsale und Drangsale und Schwierigkeiten und Anfänge, durch was man alles gehen muss. Aber damit hört er nicht auf, dabei bleibt er nicht stehen. Er sagt dann, aber in diesen allen, diesen Anfechtungen, Bedrängnissen, Widerständen, negativen Umständen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und viele Übersetzer sagen ja, wir triumphieren mit oder irgendwas haben sich dann überlegt. Was da wörtlich steht, ist Hypernikao. Und dieses Wort gab es so noch nicht. Und der Heilige Geist inspiriert Paulus, ein neues Wort zu kreieren. Hypernikao. Das heißt, wenn du es wörtlich übersetzt im Deutschen, Überwinder oder Übersieger. Das hört sich nicht schwach an, oder? Gar nicht, oder? Das hört sich eher an wie ein Überflieger. Und es meint, Jesus hat schon lange überwunden und wir sind in dem Triumphzug dabei. In diesem Allen sind wir mehr als ein Sieger oder mehr als ein Überwinder, ein Hypernikar, ein Übersieger, ein Überwinder. Paulus schreibt das unter Inspiration des Heiligen Geistes. Das ist die Perspektive Gottes und seine Möglichkeiten. Sie sind immer ganz anders als unsere menschlichen, seelisch, fleischlich limitierte Denkweise, die denkt immer in Kästchen und Begrenzungen, aber Gott möchte deine Denkweise verändern, deine Mentalität verändern. Und ich bin auf etwas gestoßen und es hat mich wirklich im Positiven geschockt. Ich dachte, wo ist diese Überwindermentalität anschaulich als Beispiel in der Bibel zu finden, dass man es verstehen kann, so dass das Kinder verstehen könnten. Und ich bin gestoßen auf diese Überwindermentalität im biblischen Beispiel von David und Goliath. Und das ist eine interessante Story. Und ich habe festgestellt, ich bin total geflasht selber. Und man muss aufpassen, dass man nicht die althergebrachten Kinderstundenerzählungen oder manchmal wird das so sentimental gepredigt, weil wir Menschen, wir lieben ja so sentimentale Stories. Wo dieser totale Underdog, der David, der also dieser kleine, heranwachsende Junge, gar keine Chance gegen so ein Kampfmonster Goliath da haben könnte. Ja, das ist die menschliche Perspektive. Stimmt. Wir lieben solche Stories, auch im Sport oder irgendwo in der Wirtschaft oder so. Wenn so ein Underdog, auf den niemand gesetzt hat, den Top-Favoriten schlägt, das ist immer die Weltsensation. Stimmt das nicht? Das ist die Weltsensation. Und wir lieben das jetzt auch bei der Europameisterschaft, ja? Da waren Spiele, ja teilweise Österreich gegen Italien oder Schweiz. Da waren, ne, das war Hammer. Du dachtest, was machen die, wie gut sind die denn? Da sind wir sofort dabei. Aber ich möchte euch aufzeigen, dass wir in Frage stellen müssen, war David wirklich dieser kleine Underdog? Und wenn wir diese Geschichte schon 100-mal gehört haben, ich habe es vielleicht schon öfter gehört, ich habe schon selber einige Male darüber gepredigt, ich werde dieses Mal ganz anders darüber predigen, als ich jemals in meinem Leben darüber gepredigt habe, weil ich Dinge gesehen habe, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und egal wie oft du es schon gehört hast, es könnte sein, dass du es so noch nie gehört hast. Denn die Geschichte muss nach biblischer Erkenntnis ein bisschen anders erzählt werden, und zwar alles andere als sentimental. Diese biblische Begebenheit von David und Goliath, da gibt uns Gott praktischen Anschauungsunterricht in dem Fach Entwickle die richtige Mentalität. Die Über-Über-Sieger-Mentalität. Hypernikao. Es ist so ein großer Segen und es ist so ein guter Lernstoff da drin. Da kann man als Bibellehrer nur einfach das biblische Wort wow sagen. Oder Halleluja. Das ist so fantastisch. Pass mal auf, ich gehe mit euch mal 8 Punkte da durch. Erster Punkt. Die Ausgangssituation war folgende. Die ist ziemlich hoffnungslos. Stimmt's? Von Israel, dem Heer Israels. Israel befindet sich nämlich mal wieder im Krieg mit diesen streitsüchtigen Nachbarn, diese kämpferischen Philister. Bibelleser wissen das. Mit denen haben die sich immer gezofft. Da war immer Krieg und Streit. Und die Kriegsheere, die stehen sich auf Anhöhen, auf Berghängen einander gegenüber und zwischen ihnen liegt ein Tal und sie belauern einander. Aber dieses Mal ist es irgendwie völlig anders, denn die Philister haben eine über 3 Meter große Superwaffe dabei. Einen menschlichen Superpanzer. Goliath. Und das ist natürlich wirklich herausfordernd, weil ich weiß schon, wenn mein Sohn vor mir steht, Konstantin, der ist so einen halben Kopf größer als ich, und ich so, was für ein Kerl, American Football gespielt. Ich bin nur auch nicht gerade der Zarteste oder so. Und wenn dann mein Sohn reinkommt, weißt du, oh, passt gerade so unter die Tür, dann bist du völlig beeindruckt. Und wenn du dir vorstellst, die Leute damals waren sehr klein und der Typ war fast doppelt so groß wie sie, dann bist du eingeschüchtert, stimmt's? Und die Israeliten sind alleine schon vom Visuellen her völlig beeindruckt und eingeschüchtert. Und jetzt, nachdem dieser Gigant da nicht nur zu sehen ist, macht er auch noch akustische Abschreckung. Er macht Propaganda, 40 Tage Psychoterror, er schlägt einen Stellvertreterkrieg vor, das ist sehr wichtig für Bibelkenner. Einen Stellvertreterkrieg. Schickt euren besten Kämpfer. Wir können das ganz kurz machen, diesen Kampf hier. Wenn der gewinnt, dann sind wir eure Sklaven. Dann habt ihr gewonnen. Wenn ich gewinne, seid ihr unsere Sklaven. Dann haben wir gewonnen. Es müssen nur 2 kämpfen. Die ganzen Männer müssen gar nicht kämpfen. Stellvertreterkrieg. Und in 1. Samuel 17, Vers 11 lesen wir Folgendes. 1. Samuel 17, 11, da steht: Als sie diesen Terror und alles da von diesem Giganten mitkriegen, als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Kann man auch übersetzen mit, sie entsetzten sich, sie verloren den Mut, sie waren niedergeschlagen und sie fürchteten sich sehr. Und menschlich kann man das verstehen. Das kann man verstehen. Genauso arbeitet der Teufel und seine zu ihm gehörenden Fürsten, Mächte und Gewalten. Totale Fixierung auf sichtbare Umstände, unser Gehirn und Herz wird mit negativer, sich wiederholender Propaganda zugetextet, bis wir anfangen, diese Lügen zu glauben und unser Herz vor Angst in die Hose rutscht. Stimmt's? So läuft's. Und wir nicht mehr klar denken können, keinen klaren Gedanken fassen können. Und in Panik trifft man immer die falschen Entscheidungen. Das ist der Punkt. Mit dieser Methode des Psychoterrors arbeitet der Teufel bis heute sehr gerne. Sie ist sehr wirksam. Plötzlich tauchen mitten in unserem Alltag wie aus dem Nichts ungeahnte Probleme auf und sie erwecken den Eindruck, als wären sie riesengroß, als wäre das nicht zu lösen und werden den ganzen Tag mit diesen negativen Gedanken regelrecht terrorisiert. Du kriegst Tag und Nacht keine Ruhe. Kennen wir solche Zeiten? Das ist heftig, ne? Das ist heftig, dann kreist das. An Schlaf ist nicht zu denken und es scheint kein Entkommen zu geben. Und irgendwie haben wir das Gespür, ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt, und täglich grüßt das Murmeltier. Wo der Bill Murray in seiner Zeitschleife gefangen ist. Ne? Der lebt immer wieder denselben Tag und du denkst, ich bin in einer Horrorvision von und täglich grüßt das Murmeltier. Immer derselbe. Und ich komme da nicht raus. Und so kann unser Leben manchmal ablaufen. Zweiter Punkt bei David und Goliath. Mitten in diese ausweglose Situation schickt Gott den jungen David. Mit dem Kampf hat er eigentlich gar nichts zu tun, weil er gar kein Soldat war. Auch rein auf der menschlichen Ebene hat ihn sein Vater hingeschickt, weil seine größeren Brüder alle Soldaten waren. Er sollte sie versorgen, sollte ihnen sozusagen ein paar Päckchen vorbeibringen von Mama und Papa zu Hause. Und er sollte Bericht erstatten zu Hause, wie es den Jungs geht. Ist klar, die Eltern waren besorgt. Und das sind die Zufälle Gottes. Und so kriegt David völlig zufällig mit, wie diese Propaganda Goliaths abläuft. Und er ist geschockt, er ist entsetzt und er ist ganz anders drauf als das komplette Militär Israels. Seine innere Einstellung war geprägt von tief sitzenden Überzeugungen von seiner Kindheit und Jugendzeit her. Dieser Feind Goliath ist ein unbeschnittener Philister. Das heißt, er hat keinen Bund mit Gott. Wir, das Volk Israel, sind beschnitten. Und das ist ja ein wichtiges Bild. Das müssen wir wirklich mal aufgreifen. Die Männer Israels wurden an ihrem Geschlechtsteil, dem Sinnbild für Manneskraft, für Potenz, beschnitten und sagen mit anderen Worten, unsere Stärke, ich komme nicht in eigener Kraft, meine Stärke ist der Herr Zebaoth. Versteht ihr? Und so sagt er, der hat keinen Bund mit Gott, der hat keinen lebendigen Gott auf seiner Seite, aber wir sind Israel, wir sind beschnitten, wir sind das Bundesvolk Gottes. Er ist unser Gott und er ist auf unserer Seite. Er ist unsere Stärke. Und wer uns als sein Bundesvolk angreift, der greift Gott persönlich an. Das ist der Punkt. Das hat David verstanden. Gott kämpft auf unserer Seite. Und das ist die richtige Mentalität. Das ist dieses Überwinderbewusstsein und diese Mentalität schon im alten Bund. Und es ist bei diesem prophetischen Mann, bei diesem jungen, heranwachsenden David schon erkennbar. Ich finde das faszinierend. Ich habe das bei mir ja auch gemerkt, wie Gott mich in Kindheit versucht hat, in Mentalität zu schulen und zu prägen. Davids Mentalität wurde von Kindheitstagen an geprägt, in seinen Jugendjahren weiterentwickelt, weil er hatte schon als Junge Verantwortung für große Herden seines Vaters. Und das ist interessant, was er dann nachher ja da auch berichtet, wo er dann zu Saul gebracht wird, sagt, hier ist aber einer, du, der würde da gerne den Kampf aufnehmen, wird er ja zu Saul gebracht. Und wenn wir eine Zeitmaschine hätten und könnten diesem Gespräch lauschen, das wäre doch interessant, was er da geführt hätte. Und ich habe eine gute Nachricht, wir haben diese Zeitmaschine, wir haben die Bibel. Wir können diesem Gespräch lauschen in 1. Samuel 17, die Verse 32 bis 37. 1. Samuel 17, 32 bis 37, diesmal nach der modernen Hoffnung für alle Übertragung. Mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl, Goliath, müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Und Saul antwortet, das ist unmöglich. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte, es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein, riss ihm die Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell, schlug ihn tot. Und so habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Schließlich gab Saul nach. Gut, du sollst mit ihm kämpfen. Möge der Herr dir beistehen. Er ist noch nicht so ganz überzeugt, aber er ist froh, dass da wenigstens irgendwie einer antreten will. Und ihr Lieben, bevor sich hier eine riesen nationale Katastrophe in Israel ereignet, greift Gott ein. Wir müssen das mal vom Himmel her verstehen, aus der himmlischen Perspektive. Gott kommt spät, aber er kommt nicht zu spät. Gott greift ein, indem er David in diese Situation sendet. Und wer ist David? Du denkst, Mensch, ich bin ein kleiner, heranwachsender Junge. Nein! Aus der Perspektive des Himmels ist David der neue Gesalbte des Herrn, den Gott durch seinen Geist in diese Situation hineinführt. Wir erinnern uns, wir haben gerade gelesen aus 1. Samuel 17. Stimmt's? Wir sind in Kapitel 17. David und Goliath. In Kapitel 15, zwei Kapitel vorher, war die Begebenheit, dass König Saul von Gott verworfen wurde. Das heißt, von der himmlischen Perspektive ist Saul schon nicht mehr der gesalbte Anführer des Heeres Israel. Versteht ihr? Ist ganz wichtig, das zu verstehen. In Kapitel 16, ein Kapitel davor, wurde David bereits durch den Propheten Samuel zum neuen König gesalbt. Haben wir es? David ist nicht das, was wir meinen, mit den Augen zu sehen. Dieser kleine Heranwachsende, der hat doch gar keine Erfahrung. Was will der denn schon ausrichten? David, das ist der dritte Punkt. David ist der neue Gesalbte des Herrn. Für Gott und in der himmlischen Realität. Und dafür, darin müssen wir lernen zu leben. Wir sind doch Gläubige. Wir sind doch nicht Schauende. Wir müssen lernen, mit den Augen des Glaubens in der himmlischen Realität zu leben, diese Dinge wahrzunehmen. Da ist David bereits der neue König. Der ist der neue Gesalbte, der sein Volk Israel erlöst und zum Sieg gegen den Feind führt. Und in diesem ist er ein riesengroßes prophetisches Vorbild, der David, auf den großen Gesalbten des neuen Bundes, Jesus, der gegen den Super-Goliath, Satan, persönlich antritt und ihn besiegt. Halleluja! Und Jesus wurde wie genannt? Du Sohn Davids. David war ein Freund Gottes. Das ist alles kein Zufall. Gott hat seine Augen durch das ganze Land laufen lassen und hat gesehen, dieser Junge hat die richtige Mentalität. Dieser Junge, er wird sich auf mich verlassen. Und Gott hat ein Auge auf euch in dieser Gemeinde und er guckt, wer sich auf ihn verlässt. Und jetzt erinnere dich an die ganzen Situationen in deinem Leben, in deiner Kindheit, in deiner Jugendzeit. Erinnere dich an die Herausforderung jetzt. Gott will eine neue Mentalität in dir erwecken. Weil du bist ein Christ, genannt nach dem Gesalbten. Wir sind Gesalbte. Wir kommen als Gesalbte des Herrn. Und jetzt eine kurze militärische Erklärung, damit wir den nächsten Punkt überhaupt verstehen können. In der Zeit der Antike gab es nur drei verschiedene Truppen bzw. Waffengattungen. Infanterie die erste, völlig klar, die Fußsoldaten mit Nahkampfwaffen, Schild, Schwert, Lanze. Ja. Das zweite war die Kavallerie, die waren schon heftiger drauf, berittene Kämpfer auf Pferden und manche hatten auch diese Streitwagen, diese Kampfwagen, wo dann mehrere drauf waren. Und es war verheerend, wenn so ein Heer, die sind ja damals aufmarschiert, einander gegenüber standen sie an, dann gingen sie aufeinander los. Und dann hat man oft die Kavallerie seitlich in die Flanke fallen lassen, dann sind die da durchgesäbelt buchstäblich und das war verheerend für Infanterie. Aber was noch verheerender war für die Infanterie ist, die dritte Waffengattung, Artillerie. Zu damaligen Zeiten gab es nur leichte, zur Zeit Davids, leichte Artillerie. Das waren Bogenschützen, die weit schießen konnten, ja, und den Feind von weitem trafen. Und die Steinschleuderer, jetzt ahnt ihr was. Die Steinschleuderer. Und das ist ganz wichtig. Vierter Punkt. Und nochmal zu, erst ab dem 4. Jahrhundert vor Christus gibt es dann Berichte von schwerer Artillerie, Katapulten und Belagerungsgeräten, Tribocke und so weiter, die man dann aufgebaut hat vor Burgen und so weiter. Aber hier zu der Zeit Davids gab es nur die leichte Bogenschützen und Steinschleuderer. Und David war ein Artillerist. Und jetzt passt auf. Einige Fakten zur Steinschleuderer-Artillerie. Steinschleuderer benutzten Steine zwischen 100 Gramm bis zu 500 Gramm, einem halben Kilo. Sie wurden in diese Lederschleuder gelegt und sie wurden dann in großer Geschwindigkeit über dem Kopf immer schneller gewirbelt. Das ist ja schon bei olympischen Disziplinen, wenn du manchmal denkst, diese Hammer- oder Diskuswerfer, wie die sich da drehen, wird einem schon ganz schwindelig. Ne? Und der Trick war, dass du im richtigen Moment, das ist unheimlich viel Übung, dass du im richtigen Moment die zwei Lederbänder, musstest du eins im richtigen Moment in der richtigen Richtung loslassen, dass der Stein auf sein Ziel flog. Und das war die große Kunst, im richtigen Moment loszulassen. Sagt dir das was? In deinem Leben im richtigen Moment loszulassen? Wow! Und jetzt pass auf, einige Fakten. Fast alle Steinschleuderer trafen ihre, bei Übungszwecken trafen diese Ziele. Da wurden die nämlich an Rosshaaren, die sind ja viel dicker als Menschenhaare, diese vom Schweif, diese dicken Rosshaare, da wurden Gefäße kleiner aufgehangen. Und dann die meisten trafen auf 50 Meter, fast alle. Und die Besseren trafen auf 100 Meter Entfernung sogar noch. Stellt euch das mal vor, auf 100 Meter Entfernung. Das ist nicht wie so ein kleiner Junge da mit seiner Zwille, Gummibändchen, was wir heute denken. Richtig heftig, die Teile. Und dann gab es, die richtig Guten trafen noch bis auf 150 Meter. Und es wird überliefert, dass die Besten auf 150 Meter nicht bloß den Gegenstand, sondern das Rosshaar durchtrennten. Auf 150 Meter. Wir würden heute dazu sagen, Präzisionsschützen, Scharfschützenartillerie. Unglaublich, habe ich noch nie gehört von dieser Kategorie. Und das ist der Hammer. Das ist wirklich heftig. Und Ballistiker haben das untersucht, mit welcher Geschwindigkeit diese Steine fliegen. Und die schnellsten fliegen zwischen 100 und 120 Stundenkilometer. Das ist so eine Wucht, wenn das Ziel trifft. Es hat so eine Kraft, es durchschlägt Panzerung und hat die Macht, Menschen zu töten. Versteht, es ist alles kein Zufall. Was ist da ein großer Zufall? Das ist kein Zufall, das ist alles von Gott genau dahin geführt. Es ist unglaublich, wenn wir das in dieser Geschichte dann wirklich entdecken. Fünfter Punkt hier. Goliath, das ist die Superwaffe des Feindes. Ja? Dieser bedrohliche Superfeind, er ist was? Er ist Elite-Infanterist. Elite-Nahkämpfer. Mit diesem Schildträger vor sich. Mit dem Riesenschwert, dieser Panzerung, weit über 100 Kilo schwer. Goliath. Oh. Langsam, aber sehr kräftig. Und dann ist da der kleinere David. Artillerist, Fernkämpfer. Versteht ihr langsam was? Interessanter Gedanke, hä? Und jetzt ist dieser Goliath da, mega stolz. Noch nie wurde er in einem Kampf besiegt. Er hatte noch nie einen ernstzunehmenden Gegner. Und 40 Tage lang macht er diese Schreckenspropaganda und verhöhnt das Heer und verhöhnt den Gott Israels. Und der Typ hat richtig Spaß daran. Und er fordert diesen Stellvertreterkrieg auf zum Zweikampf. Und jetzt kommt der sechste Punkt. David ist Gottes prophetischer Stellvertreter im Alten Bund und er weist auf den großen Stellvertreter im Neuen Bund hin, der in die Schlacht geht und für alle gewinnt. Stimmt's? Gott gebraucht David hier prophetisch, um sein altes Bundesvolk Israel aus der Hand des Feindes und Goliath und der Philister zu befreien. Indem David gegen Goliath antreten will, geht so ein kleiner Ruck Hoffnung durch das Heer. Und allein wenn es schon deshalb war, puh, endlich hat der König einen Dummen gefunden für dieses Himmelfahrtskommando und er kann mich da nicht hinschicken. Versteht ihr? Oh, die waren alle froh, dass da irgend so ein dummer Junge da gefunden ist. Ich muss da nicht hingehen. Lass den mal da hingehen. Der wird schon ganz schnell zerschmettert werden. Und dann wird es ausprobiert. Na klar, der muss die beste Rüstung haben. Wer hat die beste Rüstung? Unser König, Saul. Aber sie passt ihm nicht. Und das ist sehr wichtig. David war ganz schnell klar, in der Rüstung eines anderen kann ich nicht kämpfen. In den Stiefeln eines anderen kann ich nicht laufen. Das ist sehr wichtig. Siebter Punkt. David ist Gottes gut gehütete Geheimwaffe der Scharfschützenartillerie. Das hat Gott sich bis zum allerletzten Moment. Gott weiß wirklich dramatische Geschichten in Wahrheit zu erzählen. Es ist heftig. Gott schickt ihn im letzten Moment dahin, bevor das alles da in eine nationale Katastrophe geht. Und ihr Lieben, im Nahkampf gab es keine Chance gegen Goliath, das war David klar. Und Gott erinnert ihn. Der Heilige Geist ist auch mit uns erinnert. Er hat doch gesagt, der Geist Gottes wird euch an alles erinnern. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und der Geist Gottes erinnerte David daran. Hey, nicht in dieser Rüstung. Du weißt doch, was du meisterlich kannst, was du seit deiner Kindheit angelernt hast. Du bist ein meisterhafter Steinschleuderer. Nimm deine Schleuder, geh ihm entgegen. Damit war David wohl vertraut. Bis zur Meisterleistung hat er das perfektioniert. Und Gott fragt dich heute, worin bist du meisterlich? Hast du es Gott zur Verfügung gestellt? Weil in vielen, es gibt Dinge, die können wir nicht. Aber manche Dinge, wenn du sie Gott und seinem Heer und seinem Volk und der Gemeinde zur Verfügung stellst, es gibt Dinge, wo alle dann sagen, du bist ein Meister darin. Jeder ist irgendwo ein Meister. Und so war David ein meisterlicher Steinschleuderer. Und lasst uns doch mal in dieses Gespräch, wo David dann diesem Feind nur ein Stück weit entgegengeht, er bleibt dabei aber in sicherer Distanz, wo sie sich, bevor es zum großen Showdown kommt, haben sie ein Gesprächsduell, ganz kurz, auch da können wir kurz reinhören. 1. Samuel 17, Verse 41 bis 47, wieder nach der Hoffnung für alle Moderne. Auch Goliath rückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der vorausging. Plötzlich bemerkte er David. Ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottete er. Weil David noch sehr jung war, rothaarig und gut aussehend. Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst, brüllte Goliath ihn an, verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte, und dann schrie er, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Doch David rief zurück, du, Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Also Goliath hält fest an seiner Einschüchterungsstrategie. Erst recht, als er sah, wer ihm da als Gegner entgegenkommt. Was ist das denn für ein Heranwachsender? Was für ein Kind? Der ist doch wohl nicht ernst zu nehmen. Goliath macht sich total lustig. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, ihr Lieben. Denn Goliath sieht nur das, und das geht uns ja manchmal auch leider so, er sieht nur das, was vor Augen ist. Oh, menschlich klein, schwach, ach ja, der Arme. Er denkt so im Bild, bin ich denn ein Hund? Er dachte auch, das erleben wir ja oft, ich habe das oft beobachtet, so große Doggen oder so Schäfer, und dann kommen so kleine Pinscher. Und die bellen die dann, habt ihr das auch schon mal beobachtet? Die so ganz aufgeregt. Und da denkst du, meine Güte, die Dogge oder der große Hund, der müsste einmal bellen, oder wird der wegfliegen oder einmal zuschnappen, dann wäre der zerrissen. Und diesen Eindruck hatte Goliath sich auch. Was will denn dieses Kerlchen? Ich atme einmal ein und puste aus, dann fliegt der weg. Nahkampf. Das ist sein fleischliches Denken. Und uns geht es manchmal auch so, selbst dem Propheten Samuel, als er den neuen Gesalbten salben soll. Er guckt worauf? Auf die menschliche Größe der größeren Brüder. Ja, diese großen Kerl, das muss der neue Gesalbte sein, weil Saul war ja auch eines Kopfes Länge größer. Hey, nichts ist im geistlichen Kampf hinderlicher als fleischliche Sichtweisen und Gedanken. Sie locken uns auf völlig falsche Fährten, weil der Kampf im Himmel war ja schon längst zu diesem Zeitpunkt entschieden. Versteht ihr? Der war schon entschieden. Im Bereich des Geistes zählen ganz andere Dinge als Größe, Macht, Stärke. Irgendwas, was sichtbar, visuell beeindruckt oder so. Achter und letzter Punkt in dieser David-Geschichte. David kämpfte in der Strategie des Himmels, in einer völlig anderen. David hatte als Kind schon das Herz eines Anbeters. Das war doch klar, der hatte da Zeit mit seiner Harfe. Der hat Gott gelobt, schon als Kind, als Jugendlicher. Er hatte ein Herz für Gott, er war immer in der Nähe Gottes. Und er hatte, überleg mal, er war Hirte, er musste schon auf die Schafe aufpassen. Später sollte er der Hirte des Volkes werden. Was für prophetische Bilder da drin sind. Und Gott hat das gesehen. Dieser Junge hat ein Herz für mich. Er hat die richtige Mentalität, mit der ich etwas anfangen kann. Und diese wahre Bedeutung der Worte, die hier David gegen Goliath spricht, die sind auch vom Heiligen Geist inspiriert. Und was David dem Goliath entgegnet, das ist inspiriert und es bedeutet, Goliath, ich werde gegen dich nicht auf deiner Ebene kämpfen. Ich werde nicht mit deinen Waffen kämpfen, deinen Nahkampfwaffen. Ich werde mich nicht der Art und Weise, wie du kämpfst, anpassen. Passt euch nicht an der Gesinnung in dieser Welt. Merken wir was? Das bedeutet zuerst mal, ich begebe mich, und ganz, ganz wichtiger Punkt, ich begebe mich, Goliath, nicht in deine Nähe. Ich bin ja nicht verrückt, denn dann wäre ich verloren. Du bist Infanterist, du bist Nahkampfexperte, ich bin Artillerist, Weitkampfexperte. Für uns ist dieser Punkt enorm wichtig. Achtung, Leute, Achtung. Begib dich im geistlichen Kampf nicht so sehr in die Nähe des Feindes. Manche sind dazu vorsichtig. Begib dich im geistlichen Kampf nicht zu sehr in die Gegenwart des Feindes. Das heißt praktisch, beschäftige dich nicht allzu viel in deinem Alltag mit dem Feind. Seid ihr bei mir? Manche, unter jedem Busch ein Dämon, das ist nicht das Anliegen dieser Predigtserie. Das merkt ihr schon. Ganz und gar nicht. Sondern mach es wie David. Er hat in seinem Alltag immer die Nähe Gottes gesucht. Seine Gegenwart. Suche nicht die Nähe des Feindes. Suche die Gegenwart des Herrn. Bleibe im Gebet und bleibe in der Fernkampfstrategie. Und des Weiteren bedeutet das, hey, ich kämpfe auf einer völlig anderen Ebene. Du kämpfst fleischlich und deine Götzen sind tote Götter, die existieren gar nicht. Ich kämpfe auf einer höheren geistlichen Ebene. Ich komme von einer anderen Perspektive. Ich komme von einer erhöhten Position. Und so geht es uns auch. Wir sind im Triumphzug in Christus. Wir kommen immer von einer erhöhten Position. Er sagt, ich komme im Namen und im Auftrag des lebendigen Gottes, des Herrn der himmlischen Heerscharen. Ich stehe unter dem Schutz und der Leitung des Allmächtigen. Und David war sich des Sieges 100%ig sicher, sonst hätte er das nicht sagen können. Ja, ich werde dir den Kopf abschlagen. Gott selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Der sagt das mit 100%iger Gewissheit. Das ist so krass. Und das erinnert, dass er dann auch noch sagt, ich werde dir den Kopf abschlagen. Wisst ihr, woran mich das erinnert hat, als ich da mal kurz drüber nachdachte? Das erinnert mich an die erste messianische Prophetie über Jesus, schon in der Geschichte nach dem Sündenfall. Wo Gott sagt mit der Schlange, es wird einer kommen, der Same, der Nachkomme des Weibes. Du wirst ihn in die Ferse stechen und er wird dir den Kopf zermalmen. Was für ein Bild hier wieder. Wow. Deshalb wird der Kopf abgeschlagen. Es bleibt nicht nur bei dieser Kopfwunde. Der Kopf wird abgeschlagen. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat den allerhöchsten Fürsten der Finsternis besiegt. Jede Macht des Teufels ist eine besiegte Macht. In dem Moment, wo David den Stein gegen Goliath loslässt, wissen wir heute, Artillerie wirkt immer verheerend gegen Infanterie. Immer. Sie ist total überlegen, sie durchschlägt jede Panzerung. Und jetzt Mentalitätswandel. Das heißt, diese Geschichte ganz anders wahrnehmen und lesen. Nicht David war das arme Kerlchen, sondern Goliath war der arme Kerl, weil er die Situation komplett falsch eingeschätzt hat. Goliath war in Wirklichkeit der, der diesen Kampf überhaupt nicht gewinnen konnte, weil Gott alles getimt hat zu seiner Zeit und es gefügt hat. Es konnte nur David gewinnen. Versteht ihr? Es ist so wichtig. Das ist nicht der Underdog. Es ist Gottes Wirken bis auf den Punkt genau. Und das will uns die Bibel hier vermitteln. Denn jetzt denkt mal nach. Seine riesige Größe von Goliath, im Nahkampf ein Vorteil. Du schlägst einmal um dich, die Gegner fallen reihenweise zu Boden. Aber im Fernkampf gibt es nichts Besseres für Scharfschützen oder Artillerie. Da kann das Ziel gar nicht groß genug sein. Versteht ihr? Und David sagte, wow, diesmal muss ich keinen Rosshaar oder so ein kleines Tongefäß treffen. Das ist ein Riesenschrank. Ich kann gar nicht vorbeitreffen. Es geht gar nicht. Ist irre, wie Gott das macht, oder? Versteht ihr? Gott benutzt dich darin, wo du gut bist. Bring Gott das und hab einen Wandel in deiner Mentalität. Jeder ist in irgendetwas gut. Und David freute sich, dass das Ziel so groß war. Und so war es auch bei dem Sohn Davids, bei Jesus. Als dieser größenwahnsinnige Übergoliath besiegt wurde mit der allergrößten List, in dem Jesus seine Göttlichkeit ablegte. Wir haben es vorhin gesungen, das ist nicht abgesprochen mit Gabi und mir. Als der Löwe seine Löwennatur ablegte und die Lammesnatur annahm, wurde der Teufel überlistet. Er dachte, jetzt habe ich dieses Lämmlein.
Jetzt habe ich endlich, ich konnte ihn immer nicht stellen in Israel, aber jetzt haben wir ihn festgenagelt, buchstäblich. Jetzt haben wir den Retter der Menschheit beseitigt. Jetzt wird uns diese Erde für immer gehören. Denkst du? Die Hölle feierte noch Party, auf einmal kommt Jesus aus dem Grab heraus und er hat den totalen Sieg über den Übergoliath. Ist das nicht der Hammer, Leute? Der Sohn Davids, was in dieser Geschichte drinsteckt vom Heiligen Geist im Wort, es ist so der Hammer. Es hat mich so tief angerührt, ihr Lieben. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Schlusspunkt, der entweder alles oder gar nichts bewirkt. Und ich bete, dass er alles in deinem Leben bewirkt. Diese Wahrheiten werden unser Leben verändern, wenn. Ich sag gleich noch. Wir kommen aus der Sackgasse heraus, wenn wir was tun. Bitte wenden. Manche wollen mit dem Kopf durch die Wand. Hör auf, in einer Sackgasse weiter mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen. Manchmal gibt es nur noch eine Richtung. Bitte wenden. Bitte wenden. Mentalitätswandel ist angesagt. Diese Wahrheiten werden nur dann unser Leben verändern, wenn wir, du und ich, unsere Mentalität verändern. Wir sind Christen, ich wiederhole das bewusst. Das heißt, du und ich, wir sind auch Gesalbte des Herrn und wir kommen immer im Namen des Gesalbten. Halleluja, wir kommen immer im Namen Jesu. Wir kommen immer von seinem Sieg. Wir kommen immer in seiner Kraft, in jede Situation hinein, in jede Herausforderung, in jeden geistlichen Kampf. Und heute wissen wir, das wusste David noch gar nicht. Er hat damals diesen prophetischen Vorsieg gehabt über die Feinde. Jesus hat den Gesamtsieg über alle Feinde, über den Tod, über die Sünde, über alle Mächte der Hölle. Halleluja! Mann, ihr seid so begeistert. Ich habe schon in Gemeinden gepredigt, da applaudieren die Leute, da stehen Leute auf. Ihr seid, aber es macht nichts, ich muss das fleischlich nicht unbedingt haben, aber ja, naja, Halleluja. Mann, Mentalitätswandel, Leute. Aber es sind nicht die großen Amen-Schreier, wo die Mentalitätswandel passieren, es sind vielleicht die stillen Gewässer, die das Wort mitnehmen, es tief im Herzen bewegen. Und da passieren Dinge. Okay? Dann bin ich einverstanden. Diese Predigt habe ich noch nie irgendwo gehalten. Das ist das erste Mal hier. Und ich sage euch, rein intellektuelle Zustimmung und reines Fürwahrhalten deines Verstandes reichen nicht aus, weil das seelische Ebene ist. Du musst auf die geistliche Ebene gehen. Die seelische Ebene reicht alleine nicht. Es geht um biblische Fakten des Wortes, die eine Veränderung in unserer Mentalität bringen, in unserem Vertrauen, in unserer Herzenshaltung, in unserer Einstellung, dass wir zu uns selbst und zueinander etwas sagen. Ich bin im Bund mit Gott. Dieser Bund ist begründet auf das vergossene Blut Jesu. Ich stehe unter göttlichem Schutz. Gott ist auf unserer Seite. Er ist für uns und gegen den Feind. Unser Herr Jesus Christus hat alle feindlichen Mächte besiegt. Ich kämpfe in seinem Namen, ich kämpfe in seinem Sieg. Wow. Und jetzt liegt es nicht an den Umständen. Es liegt nicht an deinen Leitern. Es liegt nicht an deinem Partner oder an deiner Partnerin. Nicht an der Gemeinde. Es liegt an dir, ob du diese biblischen, göttlichen Wahrheiten, Verheißungen, Zusagen des Wortes für dich annimmst. Dich innerlich aufrichtest und sagst, alles, was ich jetzt noch brauche, ist diese neue Mentalität, diese Überwinder-Mentalität. Oh Gott, ich brauche dringend Hyper-Nikau. Ich brauche Hyper-Nikau. Und jetzt wird's praktisch, ihr Lieben. Jetzt kommen wir in den praktischen Teil.
In dieser Woche stieß ich auf St. Patrick. Das müsst ihr euch was sagen, ne? Den lieben Briten, den Apostel Irlands. Von ihm ist ein Gebet überliefert, sogenannte Lorica mit C. Die sogenannte Rüstung oder Panzerung. In diesem täglichen Gebet wiederholt er öfter diesen Satz. Ich erhebe mich heute in gewaltiger Kraft. Wow, dachte ich. Weil ich hatte doch letzten Sonntag über diese gewaltige Kratos-Kraft, es mag ja Leute geben, die da waren und sich erinnern können, darüber habe ich doch gesprochen. Und St. Patrick war wohl jemand, der es begriffen hatte, aus dieser Überwinder-Mentalität Hypernikao zu leben. Und diese Geschichtsbücher berichten, dass er zu Beginn jedes Tages das gebetet hat. Die sehr lange Version gibt es im Internet, aber die ist im Alltag nicht anwendbar. Aber es gibt eine Kurzfassung und die ist beeindruckend. Und das können wir täglich beten. Und ich möchte euch bitten, ob ihr zu Hause seid oder jetzt hier seid, schließt bitte mal die Augen, dass ihr es einfach mal hört. Weil ich möchte es euch vorher hören lassen und hinterher möchte ich es, wenn ihr es möchtet, dass ihr es mit mir betet, dass du, Gabriela, mein Gebet laut wiederholst und alle anderen, die das von Herzen spüren, dass der Geist Gottes zu ihnen geredet hat, dass ihr das mit wiederholt. Aber ich lese es euch erstmal vor. Die Lorica in Kurzform von St. Patrick. Ich erhebe mich heute in der gewaltigen Kraft meines Gottes. Christus ist in mir. Christus ist mit mir. Christus ist mein Schutz, wohin ich auch gehe. Ich erhebe mich heute in der gewaltigen Kraft des Himmels. Und lieber Herr Jesus, du timest deine Sachen immer perfekt. Du timest, wann du welche Leute in welche Situationen schickst. Und uns schickst du in diese Situation hier in Göppingen. Und Paulus war sich immer wieder sicher, wo er hinkommt. Ich bringe Segen mit, ich bringe Salbung mit, ich bringe Wahrheiten mit, ich bringe etwas zum Austeilen mit. Da kann man etwas empfangen. Ich danke dir, dass du mir gezeigt hast, dass ich mich mit diesem Thema befassen soll, und zwar hier. Hier in dieser Gemeinde. Es ist nicht zufällig, sondern es ist von dir getimed. Und wir glauben das. Und ich danke dir, dass mir das klar geworden ist in dieser Woche, dass heute ein Ruck durch diese Gemeinde geht, dass heute eine Veränderung hier passiert. Und im Namen Jesu ergreife ich Autorität über die geistlichen Realitäten in dieser Gemeinde. Und ich spreche über der Gemeinde EFG Göppingen. Ich spreche in Jesu Namen über dir aus. Die Zeit deiner Einschüchterung ist zu Ende. Die Zeit deines Wegschauens ist zu Ende. Die Zeit deines Wegduckens ist zu Ende. Die Zeit deines Weglaufens ist zu Ende. Die Zeit deiner Loser-Mentalität ist zu Ende. Du empfängst die neue Überwinder-Mentalität. Du gibst ihr Raum in deinem Herzen. In Jesu Namen. Jetzt möchte ich beten. Und ich möchte euch beten, wo ihr spürt, dass es ein Zeitpunkt Gottes ist und wo dir klar ist, du möchtest diese Mentalität Davids. Du möchtest diese Mentalität, die im Herrn Jesus Christus war und die er jedem seiner Christen, seiner Gesalbten zur Verfügung stellt. Dieser Sieg ist wirklich für alle, für den Allerschwächsten in unserer Mitte. Es ist auch für dich. Und wenn du das im Vertrauen, wenn dein Glaube so ganz schwach ist wie ein Senfkorn, bete es trotzdem mit. Gott wird dir das lohnen. Es macht vielleicht nicht gleich Peng, aber Gottes Saat geht zu seinem Kairos-Zeitpunkt auf. Das wird passieren. Und jetzt bete ich, und ich möchte euch bitten, und Gabi bitte ich, das laut zu wiederholen. Ihr dürft euch anschließen, ihr könnt das leise, ihr müsst das gar nicht laut. Die Kraft liegt nicht in der Lautstärke, die Kraft liegt in der Überzeugung deines Herzens. Aber das ist ein Zusammenhang von Herz und Mund, deshalb bete es leise mit deinem Herzen und deinem Mund. Aber die Kraft liegt nicht in der Lautstärke. Ich bete, und wenn du spürst, das ist für dich, bete es mit. Herr Jesus,
Herr Jesus,
die Zeit meiner Einschüchterung ist zu Ende.
Die Zeit meiner Einschüchterung ist zu Ende.
Die Zeit meines Wegschauens ist zu Ende.
Die Zeit meines Wegschauens ist zu Ende.
Die Zeit meines Wegduckens ist zu Ende.
Die Zeit meines Wegduckens ist zu Ende.
Vater, die Zeit meines Weglaufens ist zu Ende. Vater, die Zeit meines Weglaufens ist zu Ende.
Vater, die Zeit meines Weglaufens ist zu Ende.
Ich komme nach Hause.
Ich komme nach Hause.
Sieger von Golgatha, Jesus.
Sieger von Golgatha, Jesus.
Die Zeit meiner Loser-Mentalität ist zu Ende.
Die Zeit meiner Loser-Mentalität ist zu Ende.
Ich gebe der neuen Überwinder-Mentalität Raum in meinem Herzen.
Ich gebe der neuen Überwinder-Mentalität in meinem Herzen Raum.
Ich erhebe mich heute in der gewaltigen Kraft meines Gottes.
Ich erhebe mich heute in der gewaltigen Kraft meines Gottes.
Christus ist in mir.
Christus ist in mir.
Christus ist mit mir.
Christus ist mit mir.
Christus ist mein Schutz.
Christus ist mein Schutz.
Wohin ich auch gehe.
Wohin ich auch gehe.
Ich erhebe mich heute in der gewaltigen Kraft des Himmels.
Ich erhebe mich heute in der gewaltigen Kraft des Himmels.
Amen.
Amen.
Und ich möchte euch bitten, dass ihr jeden Tag euch daran erinnert, ihr könnt dieses kleine Gebet als Hilfe nehmen, aber dass ihr ähnlich in dieser Mentalität wachst und es wird etwas in euch und mit der Gemeinde passieren. Das ist hundertprozentig und steht außer jeder Frage. Halleluja. Amen.